Ja, ich habe mich nach einer langen Pause, wo ich hier nicht war, doch mal entschlossen, nach Andreas bitten, mal was zu sagen hier. Weil ein Thema mir schon die ganze Zeit am Herzen hing und beziehungsweise Markus sagt ja am Anfang oder fragte, ist Gott ein liebender Vater? Meine Überschrift lautet, wie richtet Gott und warum? Dazu zunächst aus 1. Petrus 4, Vers 17 ein Vers, denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt beim Hause Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, wie wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht glauben? Es gibt auch einen anderen Satz aus der Bibel. Wen Gott liebt, den züchtigt er. Wenn man diesen Gedanken heute äußert, dann steht man mit einem Bein schon fast vorm Richter. Deswegen möchte ich diese Zusammenhänge zwischen Richten und der Liebe Gottes und unserem Verhältnis zu ihm mal ein bisschen zurechtrücken. Ich beginne daher erstmal mit Römer 1, Vers 18 bis 32. Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Es geht also um Dinge, die Gott nicht will, die Gott nicht passen. Und darüber ist er zornig, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, so dass sie keine Entschuldigung haben. Die Menschen haben nun eines gemacht in den letzten 200, 300 Jahren. Sie haben die Tatsache, dass Gott die Welt geschaffen hat, oder die Aussage, versucht dadurch zu entkräften, dass sie sagen, ja, das ist alles nur Evolution, das ist alles nur Entwicklung, das hat sich aus sich selbst entwickelt. Das wird hier gemeint. Ab Vers 21 weiter, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. So die Aussage der Bibel. Und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das den vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Das ist das, was wie die Menschen auf die Liebe Gottes reagiert haben. Und Gott ist nun zu Recht darüber nicht einverstanden oder ist damit nicht einverstanden. Ja, er ist darüber zornig. Wie reagiert nun Gott? Haut er gleich drauf? Wir würden es manchmal so machen. Nein, in Vers 24 lesen wir, darum hat Gott sie auch dahingegeben in die Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit, sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Gott haut also nicht sofort drauf, er macht etwas anderes. Er hat sie dahin gegeben. Das heißt, er redet nicht mehr mit ihnen. Er ermahnt sie nicht mehr. Sie erfahren seine Korrektur nicht mehr. Das ist der erste Gedanke, der als Gericht Gottes hier vor unseren Blicken steht. Weiter in Vers 26, jetzt geht's weiter. Darum hat Gott sie auch dahin gegeben in entehrende Leidenschaften. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. Und gleichwie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott auch sie dahin gegeben. Das dritte Mal jetzt. In unwürdige Gesinnung, zu verüben, was sich nicht geziemt, als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, voll Neid, Mordlust, Streit, Betrug und Tücke, solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumder, Gottesverächter, Freche, Übermütige, Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. Obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass die des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, so tun sie diese nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Wenn man diesen Gedanken, der hier steht, diese Verse, öffentlich kundtut, das ist in Finnland zum Beispiel passiert, mit einer Politikerin, die wurde angeklagt, öffentlich angeklagt, weil sie diese Worte gesagt hat. Gott sagt also nicht, ich muss sofort strafen, ich muss sofort richten, nein. Er gibt sie dahin, dass sie erstmal ihre vermeintliche Freiheit, erinnere dich, Markus, was du sagtest mit dem Dreijährigen, ihre vermeintliche Freiheit, dass sie sie erstmal ausleben quasi und dass sie dann danach nicht mehr in der Lage sind, den Willen Gottes überhaupt zu erkennen, geschweige denn zu erfüllen. Ein nächster Gedanke, der mir kam in diesem Zusammenhang: Gott als Souverän. Die Demokratie hat als Souverän das Volk, genauer hier die Mehrheit des wahlberechtigten Staatsvolks mit dem Parlament als Repräsentant. Grenzen dieser Souveränität sind die Staatsgrenzen. Und wir als Christen tun gut daran, auch diese Souveränität anzuerkennen. Wir sind dazu aufgerufen, der Obrigkeit untertan zu sein. Steht ebenfalls in Römer. Darüber allerdings steht Gott als Souverän zeitlich und räumlich unbegrenzt. Dazu gehört die Tatsache, dass er Richter über alle Menschen ist. lesen wir dazu noch aus Psalm 2, die Verse 1 bis 5. Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Der im Himmel thront, lacht. Das ist die Reaktion Gottes. Er haut nicht sofort drauf. Er lacht erstmal über die Dummheit dieser Menschen. Und er spottet über sie. So steht hier. Dann, in Vers 5 heißt es, wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und sie schrecken mit seinem Grimm. Gott wird also noch zu ihnen reden, aber eben nicht mehr im Guten, sondern durch Dinge wie Erdbeben, Pandemien, Dinge, wo sie überfordert sind. Gott teilt seinen Willen in der Bibel unmissverständlich mit. Er zwingt uns Menschen aber nicht, diesen Willen zu berücksichtigen oder zu tun. Gott zwingt niemanden. Aber er bietet an. Und er, Gott, ist in Vorlage getreten, so können wir es bezeichnen, mit dem, was wir heute Morgen betrachtet haben. Er hat seinen Sohn auf die Erde geschickt, in Liebe. Er hat die Sünde einer ganzen Menschheit auf ihn geladen. Und wenn wir gegen den Willen Gottes verstoßen, dann haben wir Menschen aber jetzt die Folgen zu tragen. Wesentlich ist, dass wir nicht unbegrenzt und folgenlos so weitermachen können. Denn Gott entzieht uns dann seinen Segen. Und das ist ein wesentlicher Gedanke, der heute in der allgemeinen Bevölkerung überhaupt keine Rolle mehr spielt. Denn sie sind schon so weit von Gott entfernt, dass sie auf seinen Segen gar nicht mehr warten. Dass sie ihn gar nicht mehr erwarten. Gott verhindert, wie gesagt, dass wir weiterhin seine Korrektur erfahren. Wir wollen und können dann seinen Willen nicht mehr erkennen und Gott überlässt uns der Macht des Teufels, der auch Widersacher, Satan, Durcheinanderbringer und Lügner von Anfang an genannt wird. Wir können uns also nicht irgendwo in einen neutralen Bereich begeben, wo wir meinen, nur unser Wille, nur unsere Freiheit, nur unser Denken sei entscheidend. Nein, wir stehen in diesem Spannungsfeld zwischen Gut und Böse, zwischen Gott und dem Diabolos, wie es auf Griechisch heißt, Durcheinanderwerfer. Der Lügner von Anfang an tut seine Wirkung. Wenn Gott seine Wirkung, den Segen, entzieht. Ein Beispiel aus dem Alten Testament. Wir lesen in 2. Mose, wo Gott durch Mose und Aaron zu dem König von Ägypten, dem Pharao, spricht. Lass mein Volk ziehen. Das Volk Israel war über einige Jahrhunderte angewachsen, nachdem Josef ja da war und als Vizekönig quasi das Volk, ganze Ägypten gerettet hat, indem er Lager anlegen ließ, wo das Getreide aus der fetten Zeit aufgehoben wurde für die arme Zeit. Aber einige Generationen später kam dann der Pharao, der jetzt, um den es hier geht, und der sagt, nee, die sollen jetzt mal richtig arbeiten, die machen wir jetzt mal richtig fertig. Die Folge, dass der Pharao sich gegen Gott entscheidet, sind die 10 Plagen. Gott macht auch hier nicht oder tut auch hier nicht den sofortigen Vollzug, sondern durch 10 Plagen warnt er den Pharao immer wieder in steigernder Art und Weise. Und dazu kommt dann endlich der Tod des Erstgeborenen und der Militärmacht Ägyptens, nämlich als sie dann doch ausgezogen sind, das Volk Israel, und durchs Rote Meer sind und der Pharao mit seiner Reiterei hinterher wollte, dann ist er ertrunken. Das alles hat Gott als Souverän so wahr werden lassen. Und das Resultat und sein Zustandekommen ist gleichzeitig ein Beweis der Souveränität Gottes, aber auch ein starker prophetischer Hinweis auf die Rettung der Menschheit durch Jesus Christus. Das Passamahl, wir haben es heute Morgen ja in ähnlicher Art und Weise gefeiert, als Hinweis auf Christus, nicht auf den Auszug aus Ägypten. Ein weiteres Beispiel aus dem Alten Testament, der Prophet Habakuk. Der Prophet Habakuk versteht nicht, warum Gott die Zerstörung Israels durch Kriege und Kriegsvölker zulässt und klagt vor Gott. Er versteht es einfach nicht. Aber Gott zeigt ihm, dass diese Kriegsvölker Werkzeuge des Gerichtes Gottes sind und seinerseits für ihr böses Tun von Gott gerichtet werden, nachdem sie das Urteil Gottes vollstreckt haben. Der Kernsatz dieses Propheten lautet: Der Gerechte wird aus Glauben leben. Und das führt uns direkt ins Neue Testament. Zum Gipfel der Liebe Gottes. Er sendet seinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde, die von Sünde belastet ist, um die gerechte Strafe für diese Sünde an seinem eigenen Sohn zu richten. In Johannes 3, Vers 16 wird es praktisch pointiert gesagt: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Gott will also nicht den Tod des Sünders. Er will, dass er umkehre und lebe. Aber er zwingt uns nicht dazu. Allerdings, wie gesagt, nimmt er seinen Segen. Er gibt uns unseren eigenen Lüsten und Wünschen hin, dass wir denen folgen und damit dem, was der Teufel uns einflößt. Wie im Paradies schon, wo Gott gesagt hat: Ihr sollt nicht essen von dem Baum des Lebens. Und der Teufel sagt: Sollte Gott gesagt haben? Und der Mensch fällt auf diese Lüge herein. Also halten wir fest, Gott straft nicht sofort mit uns, ja, aber sehr oft auch nicht. Er straft dadurch, dass er die Menschen sich selbst überlässt. Und diese Strafe, die sehen wir heute in der Gesellschaft in wachsender Art und Weise. Damit ist aber noch nicht Schluss. Denn es gibt ein endgültiges Gericht der Menschheit durch Gott. Und das wird in der Offenbarung beschrieben. Und ich, Offenbarung 20, ab Vers 11. Und ich sah einen großen weißen Thron, und den, der darauf saß, Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen, und es wurden Bücher geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet. Ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Das ist das endgültige Gericht, was kommt auf jeden Menschen zu. Und wir tun also wirklich gut daran, über diese endgültige Souveränität Gottes nachzudenken und uns entsprechend zu entscheiden. Hören wir auf Gott? Tun wir das, was er sagt? Oder sagen wir einfach, nein, passt mir nicht, will ich nicht? Es hat Konsequenzen. Nicht sofort. Nicht augenblicklich. Nicht jeder, der sich gegen Gott entscheidet, fällt augenblicklich tot um. Aber dieses Gericht, was hier beschrieben wird, das wird kommen. Darüber sollten wir mit allem, was wir haben, nachdenken und uns entsprechend entscheiden. Soweit meine Gedanken zu diesem Thema. Ich hoffe, dass ich hier niemanden überfordert habe. Ich hoffe, dass jeder seine Entscheidung vor Gott für jetzt und für alle Zeit trifft.